Ah, okay, gut.
Obwohl wir das Thema noch gut fortsetzen können. Vielleicht machen wir das irgendwann. Und ich habe auch gerade jetzt, nachdem die Texte schon fertig waren, auch ein neues Buch über die Akedah auf Hebräisch entdeckt, wo sich auch nochmal interessante Sachen sind. Also es bleiben noch Dinge, über die man reden kann. Ja, wir hatten letztes Mal gesehen, was der Zionismus in säkularer Weise aus der Akedah gemacht hat, eigentlich in die Tradition der Märtyrerideologie zu gehen, aber auch das zu verbinden mit dem Kämpfer, der bereit ist, sein Leben zu opfern. Das ist durchaus vom Wortsinn des biblischen Textes sicher nicht ganz einfach ist, aber es ist trotzdem geschehen. Und heute soll es eigentlich um kritische Sichten dieser Deutung und auch an der dahinterstehenden traditionellen Deutung gehen. Und was mir dabei
Und dass der Lüfter
aufgefallen
läuft, merkt man.
ist vielleicht wirklich, dass gerade in der Märtyrertheologie und ihrer zionistischen Fortsetzung vielleicht der springende Punkt der biblischen Erzählung verloren geht, nämlich dass Isaak schließlich und endlich nicht geopfert wird und man sich auf das Opfer konzentriert. Und hier die Texte, die wir heute sehen werden, werden uns vielleicht da ein Stück zurückholen. Ich habe erstmal zwei ganz aktuelle Texte, die auch vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation entstanden sind. Und danach dann noch, das hatte ich auch letztes Mal schon versprochen, noch etwas ausführlicher den Ansatz von Omri Böhm, der ja wirklich versucht, eine philosophische neue Analyse der Bedeutung der Akedah zu bringen. Der erste Text ist von Chaviva Pedaya, Schriftstellerin und Professorin, die besonders an jüdischer Mystik arbeitet und auch an der sephardischen, an dem sephardischen Erbe des Judentums. Und sie hat nach dem 7. Oktober begonnen, Texte zu den Wochenabschnitten zu schreiben, denn es fing ja sofort am Schabbat nach dem 7. Oktober, fing ja der neue Zyklus der Toralesung an und das hat sie dann, weil sie sowieso eine feste Sendung hat, wo sie immer was zum Wochenabschnitt macht, hat sie das dann natürlich aktualisiert und das ist auch eben jetzt in einem Buch erschienen, zu den Wochenabschnitten der Bücher Genesis und Exodus. Also von der das Buch ist 2025 erschienen, aber die Texte, die wir hier haben, sind eben wirklich wenige Wochen nach dem 7. Oktober, am 3. bzw. 10. November geschrieben. Und ich denke auch vor diesem Hintergrund, wo noch vieles nicht klar war, wo das Trauma noch ein Stück frischer war, als es heute ist, muss man es sehen. Der erste Teil stammt aus dem, was sie zu dem Wochenabschnitt, in dem die Akedah vorkommt, schreibt, wo sie nochmal eben auf das zionistische Ethos eingeht, dazu, den zionistischen Mythos dazu eingeht, während der zweite Teil sich auf Sarah bezieht. Und das kommt ja daher, was auch schon die Midrashim gemerkt haben, dass unmittelbar nach der Akedah der Tod Sarahs erzählt wird. Und die Rabbinen fragen ja immer, warum kommt das hintereinander? Es genügt ihnen nicht, dass das vielleicht faktisch so war, sondern man geht davon aus, dass es einen Grund gibt. Und schon die Rabbinen sagen, Sarah hat gehört von Abrahams Plan, ihren Sohn zu opfern und stirbt vor lauter Angst darum. Andere Midrashim sagen, sie hat zwar noch erfahren, dass Isaak überlebt hat, aber es war trotzdem zu viel für sie und sie konnte das nicht aushalten. Und eigentlich darauf geht Chaviva Pedaya ein in dem Text, den sie über Sarah schreibt. Ja, ich habe, da mir das emotional ziemlich nahe geht, diese Texte habe ich Brigitte Jünger gebeten, dass sie uns den Text vorliest. Ich glaube, das ist besser. Bitte, Brigitte.
Der Staat Israel verankerte den Gedanken der Shoah und des Heldentums in dem Wunsch, das doppelte Antlitz des Juden hervorzuheben, dessen, der wie ein Schaf zur Schlachtbank ging und dessen, der in einem Kampf wie im Ghetto Warschau und den Kämpfen der Partisanen umkam. Der Mythos und die Rechtfertigung des Staates Israel waren unter anderem die Verhinderung weiterer Fälle von Shoah und des Führens von Menschen wie Schafe zur Schlachtbank. Seit dem 7. Oktober hat der Mythos der Akeda seine beiden Gesichter angelegt, die Zerstörung und das Heldentum. Während die ersten der Gebundenen Opfer einer plötzlichen Shoah waren, deren volles Ausmaß noch keiner kennt, ist der zweite ein Opfer des Ethos des nationalen Heldentums, des Heldentums des gebundenen Sohnes bei seiner Aufgabe, seinen Staat, den souveränen Staat Israel zu verteidigen. Der Vater, der seinen Sohn der Armee übergibt, ist wie Abraham, der Isaak bindet. Das Zelt, in dem Sarah liegt und nicht aufsteht, seit Abraham und Isaak von der Akedah zurückgekehrt sind, ist das Zelt, in dem die Trauerfeiern abgehalten werden. Sarah sah den Blick Isaaks. Vielleicht war dies der Blick eines Kindes nach dem Anblick des Massakers, dessen er am 7. Oktober Zeuge wurde. Und statt des Blicks eines Kindes sah sie den Blick eines 1000 Jahre alten Menschen. Seine Augen sind erloschen. Sie blickte auf seinen Blick, und er erwiderte ihr mit einem anderen Blick. Als sie sich umarmten, spürte sie ein verhaltenes Zittern in seinem Körper. Er sprach zu ihr kein Wort und erzählte nichts, aber eine kochende Träne von den Tränen der Engel, die in seine Augen herabfielen, tropfte sozusagen in ihr Auge und ätzte es für immer. Sarahs Vorwurf an Abraham hinter den geschlossenen Planen des Zeltes ist: Du hast meinen einzigen Sohn genommen. Mir ist er einzig, nicht dir, Isaak, und wolltest ihn deinem Gott als Brandopfer auf einem der Berge darbringen. Du, der du mit dem Engel, der nach Sodom ging, gestritten hast, du, der du vor Gott gestanden und ihm vorgehalten hast, wirst du auch den Gerechten mit dem Frevler umkommen lassen? Der Sohn ist nicht Besitz des Vaters. Der Sohn gehört nicht dem Vater. Biologisch ist er eindeutig Teil der Mutter, und auch ihr gehört er nicht. Der Sohn gehört Gott, fordert sie ein. Und da der Sohn von Anfang an Gottes ist, wird Gott ihn nicht als Leiche einfordern. Du hast die Bitte deines Gottes nicht begriffen. Sarah stand mit den Müttern auf den Demonstrationen. Sie schrie über die politischen Irrtümer. Sie forderte Frieden, und all dies half ihr nicht im entscheidenden Augenblick. In einem verborgenen Augenblick, früh am Morgen, sattelte Abraham seinen Esel und entschlüpfte mit Isaak, bevor sie es sah. Sarahs Schrei ist der Schrei von Frauen gegen die männliche Zivilisation. Wenn der Mann seine Nachkommen ausschließlich sich zuschreibt, befreit er sich von dem Einfluss der Weiblichkeit, von der Definition des Mutterseins. Dies ist ein Akt gegen die Botschaft Sarahs, gegen die Anklageschrift, die die Mutter der Zivilisation entgegenhält.
Ja, vielen Dank. Anmerkungen dazu?
Ja, da kann ich sofort einsteigen. Wenn ich heute die Nachrichten höre über die Taliban, die das Internet abschalten und damit vor allen Dingen die Frauen treffen, die jetzt jeglicher Verbindung zu Bildung abgeschnitten sind. Und als ich das heute Morgen mehrfach hörte und wieder gedacht habe, männliche Gewalt, die dafür verantwortlich ist, dass Frauen sich nicht entfalten können, dass sie nicht gehört werden, dass sie keinen Ort mehr haben. Und das passt jetzt so sehr dazu, ja, weil das eine ähnliche Situation ist, weil auch hier die, nicht nur die Frauen, alle die verletzt sind, die Verletzlichen, die darum bitten, dass dieser Krieg beendet wird und ihre Geiseln zurückkehren und das Leid in Gaza aufhört. Wie oft und wie lange haben wir jetzt schon den Eindruck, dass sie nicht gehört werden, dass immer andere Interessen diesem Lebensruf entgegenstehen und eben die Macht haben? Und ich finde es sehr genial, wie sie die Akedah, wie sie die biblische Geschichte damit in Verbindung bringt.
Sie hat auch diesen Abschnitt, den sie verfasst hat, den Soldatinnen, deren Aufgabe es war, die Grenze zu Gaza zu überwachen, die ja auch in ihrem Wachturm überfallen worden sind und teilweise ermordet, teilweise entführt worden sind. Denen hat sie das gewidmet, denn es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass diese Soldatinnen Monate vorher ja gemerkt hatten, was passiert. Die haben dauernd die Berichte weitergegeben, da ist irgendwas, die Hamas organisiert was Großes. Und die Herren Offiziere, die diese Berichte bekommen haben, haben gesagt, die begreifen nicht, was da geschieht und haben nicht gehört auf das. Und da hätte eine Menge verhindert werden können, wenn man ja auf diese jungen Frauen gehört hätte. Anne.
Also mir scheint die Lösung zu sein, dass man die Männer gewinnen muss. Und da gibt es ja auch ein gutes Beispiel. Als die Frauen in Iran aufgestanden sind, da haben sich im Laufe der Zeit auch die Männer angeschlossen, weil sie gesehen haben, die Frauen haben im Grunde recht, nur es hat ja sehr, sehr viele Opfer gekostet. Also im Grunde scheint es einen Weg zu geben, der aber dann wieder in den Gefängnis, wo dann wieder die Frauen in den Gefängnissen landen. Aber immerhin, es gäbe eine Möglichkeit. Wir müssen nur alle ganz laut sein.
Ja, ich glaube, ich hatte letztes Mal ja schon gesagt, es gab bei der Rückzug der israelischen Armee aus dem Libanon, war letztlich eine Folge des Protestes von vier Müttern von Soldaten, die diesen Protest, organisiert haben und den sehr lange durchgehalten haben und dem sich eben immer mehr angeschlossen haben. Und Frauen heute versuchen sich daran anzuschließen. Es ist auch mindestens eine dieser Mütter von damals, hat auch mitprotestiert. Aber im Moment funktioniert es noch nicht, so wie es damals funktioniert hat. Aber eben, es gibt dieses Beispiel. Frau Fricke.
Ja, ich habe mir auch an den Rand geschrieben, Brigitte hat es ja gerade sehr schön vorgelesen, die Antwort Sarahs. Und da der Sohn von Anfang an Gottes ist, wird Gott ihn nicht als Leiche einfordern. Ich finde das einen unheimlich starken Satz in diesem Text. Ich habe mir an den Rand geschrieben, kluge Frau, Ausrufungszeichen, ganz einfach schon damals, ja. Ich glaube, sie hat viel mehr begriffen von der Welt, ja, wie vielleicht Abraham in der Situation. Und ich glaube auch, was Anne, da sage ich jetzt mal, sagte, ist, dass die Spaltung aufhören muss zwischen Männern und Frauen. Es wird ja immer gespalten. Die machen das, die sind die, die sind die. Und ich glaube, solange eine Spaltung das Denken der Menschen regiert, werden wir das nicht ändern können. Und deswegen fand ich das ganz toll, was du gesagt hast. Ich glaube, das geht nur mit einer Zusammenarbeit und mit einem gemeinsamen Verändern wollen der Welt, dass es ein Wir gibt. Ja, ist ein ganz spannender Text. Danke.
Herr Müller.
Ja, also ich glaube, wir sollten mal hier von dem Geschlechterkampf wegkommen, weil wir reden hier über Taliban und über Iran und wie Frauen und Männer, wie sieht es dann bei uns im Land aus? Sollten wir nicht mal bei uns anfangen hier? Es gibt mehr Frauen als Männer in Deutschland zum Beispiel. Und trotzdem werden eben Parteien wie AfD genauso viel von Frauen gewählt wie von Männern. Ja, da schüttelt jemand den Kopf. Das kann gut sein, vielleicht habe ich Unrecht. Aber es wählen dann noch zu viele Frauen diese Partei. Da sollten wir mal angreifen, ehe wir uns über andere monieren, was wir ja so gerne tun. Meine wichtigere Frage für mich persönlich ist allerdings aus dem Text hier. Einmal weiß Sarah, dass der Isaak geopfert werden soll? Und die andere Frage ist, warum wird eigentlich so relativ groß geschrieben, dass der Abraham seinen Esel selbst gesattelt hat?
Und der biblische Text sagt uns nicht, ob Sarah es weiß.
Ja, aber hier aus dem Text muss sie es wissen.
Nein, der Text ist ja sozusagen der Flashback, wo Sarah schon auf dem Totenbett liegt und nachdem Isaak zurückgekommen ist.
Ja.
Sie schreibt in dem Text, er hat nichts erzählt. Überlege gerade.
Aber der Text unterstellt doch, dass sie es wusste.
Ich möchte ja mal sagen, das ist ja ein literarischer Text, den die Haviva Pedaya geschrieben hat. Das ist ja ihre Leistung, dass sie sich jetzt reinversetzt in die Szene und sie liefert uns Vorstellungen davon, was in Sarah vor sich geht und was Sarah sagt. Ne? Aber das ist nicht der biblische Text. Das ist ein kreativer.
Ich versuche gerade in die Logik von ihrem Text reinzugehen und zu überlegen, ob sie, und ich glaube, Sie haben recht, Herr Müller, sie geht davon aus, dass sie das gewusst oder befürchtet hat und es ihr nicht gelungen ist, zu verhindern, dass die beiden losgegangen sind. Und ich denke, dieser literarische Versuch steht eigentlich gut in der Tradition der Midrashim, die ja auch Dinge, die nicht notwendigerweise so im Wortlaut stehen, bringen, sondern versuchen, solche Dinge zu füllen. Und es ist wirklich eine naheliegende Frage, hat Sarah es gewusst oder nicht? Also wir hören nachher von ihr, aber nicht vorher. Und die Frage, warum Abraham den Esel selber gesattelt hat, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es zumindest einen Midrasch, der das auch dahin deutet, dass das zeigen soll, wie Abraham seine Bereitschaft, wirklich das von Gott Geforderte zu tun, zeigen will. Dass er alles selber macht und nicht die Dinge seinen Knechten überlässt. Das ist eine mögliche Interpretation. Man könnte es im Grunde genommen auch anders interpretieren, dass Abraham sich so furchtbar dabei fühlt, dass er es lieber selber macht, als vielleicht noch seinen Knechten schon irgendwas anzudeuten von dem, was passieren wird. Ja, auch da ist der Text offen.
Aber wozu hat er dann seine beiden Knaben, wie es heißt, also den Ishmael und den Eliezer, überhaupt dann mitgenommen? Die haben ja überhaupt keine Funktion gehabt.
Könnte man auch fragen. Ja, erinnere mich jetzt weniger an Midrashim, die darauf eingehen. Chaviva Pedaya sagt an einer anderen Stelle auch, also sie geht davon aus, dass Abraham, oder sie interpretiert es so, dass Abraham von Anfang an wusste, dass das Opfer nicht stattfinden würde. Und was sind ihre drei Argumente dafür? Das eine ist, Gott hat ihm Nachkommen durch Isaak versprochen. Daher muss Abraham sich sagen, das kann nicht zusammengehen. Zweitens, es gibt schon das Verbot seit Noach, das Blut eines Menschen zu vergießen. Und es kann nicht sein, dass Gott das fordern wird. Und das dritte Argument, um zu den Knechten zurückzukommen, ist, dass Abraham, als er mit Isaak das Stück weitergeht, zu ihnen sagt, wir werden zurückkommen. Und nicht sagt, und dass sie eben sagt, das soll nicht nur Lüge, Kaschierung, sonst was sein, sondern auch das ist ein Hinweis daraus, dass Abraham weiß, dass Isaak letztlich nicht geopfert wird, aber er weiß nicht, wie das passieren wird. Das
dadurch wird der arme Kerl aber sehr abgewertet.
Wer wird abgewertet?
Abraham.
Sein Mut sozusagen. Oder man könnte sagen, dass er eben gleich auf eine andere Weise das versteht, was Gott von ihm will. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Das wäre eine, ja. Die schon eher, aber die Person Abraham, wenn er damit gerechnet hat, dass er nicht das Opfer bringen muss, dann ist seine Größe kleiner.
Wenn man die Größe so definiert, wie es ja wirklich ein großer Teil der Tradition tut, dass er bereit war, alles für Gott zu tun. Wir werden gleich bei Omri Böhm sehen, dass man das auch anders sehen kann. Genau. Ja, ich sehe ja noch, bevor Anita kommt, die Anmerkung von Herrn Schobes, Frauen an ja durchaus, was die Männer ihnen bewusst verschweigen und dann alleine tun. Ja, ich denke, da spricht sicher etwas mit. Und sagen wir mal, spätestens, wenn Sarah aufgewacht ist und gesehen hat, dass Abraham und Isaak nicht mehr da sind, konnte sie sich wohl denken, dass da irgendwas nicht Gutes vorgeht. Ja, Anita. Du bist noch stumm geschaltet.
Ich wollte noch mal betonen oder anders anschließen, was Herr Kalmer gesagt hat. Es geht um Literatur und es geht darum, dass sie hier in eine Leerstelle des Textes geht. Von Sarah wird nichts mehr erzählt, sondern Sarah stirbt. Und das ist ja auch die Frage. Natürlich fragen wir uns, sag mal, wenn wir das bibliodramatisch bearbeiten, dann gehen wir genau in diese Leerstellen und dann kommt das automatisch zum Zuge. Dann frage ich mich doch, was ist in den Menschen vorgegangen? Und dann komme ich automatisch auf diese Fragen. Also keine Mutter lässt ihren Sohn opfern. Und dass Sarah früher stirbt, ist ja auch, und wenn ich dann nachher schaue, wie es dann darum geht, dass Sarah ein Grab bekommen soll. Auch das ist ja hochspannend im Grunde genommen, wie das mit den Hethitern geht und so. Das hat alles auch, das hat ja auch Implikationen. Also die Weglassungen sozusagen, die sind ja auch die Chance, sozusagen den Text zu perspektivieren durch die Zuhörenden oder und weil eben Bibel auch gleichzeitig Literatur ist, ist das im Grunde genommen auch gerechtfertigt, das so zu tun. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sie ja auch nochmal sich darauf bezieht, dass es diese unterschiedliche Auslegungsgeschichte innerhalb des Judentums gibt. Und da hat sie ja hier jetzt im Grunde genommen ein Narrativ aufgemacht und deutlich gemacht, dass es dieses Gegenüber gibt. Und da ist die Sicht der Frauen eine Alternative, das irgendwo wieder zusammenzubringen und dieses Opfer überhaupt in Frage zu stellen. Das ist ja das Spannende. Also es gab entweder nur die oder die Lesart und dann mittels der Frauenperspektive diese Gegenüberstellung aufzulösen. Das finde ich total spannend an dem Text.
Ich habe mich sogar nach der Lektüre von dem Text gefragt, ob man da nicht, wenn man den Tod Sarahs als einen Protest der Tora gegen die Akeda lesen kann, mit einem verborgenen Hinweis darauf sozusagen. Ja, Cor.
Ja, ich möchte doch einen anderen Aspekt noch einmal erwähnen. Noch, sie schreibt auch über Hachach und Ismael. Aber Hagar ist doch von Sarah mehr oder weniger, ich habe nicht nachgeschaut, die Texte genau, aber das kann mich doch erinnern vom Studium, dass Hagar von Sarah eigentlich weggeschickt ist. Und Sarah gibt selbst Abraham den Auftrag, ihr wegzuschicken, ohne dass Abraham hier wieder gegenspricht, weil es auch sein Sohn ist, die er dann wegschickt. Also es ist nicht alles nur gegen Frauen, gegen Männer, es ist auch hier zwischen Frauen was los, würde ich mal sagen. Das habe ich selber immer eine sehr, hat mich immer damals auch sehr, sehr beschäftigt, wenn ich das gelesen habe, auch übersetzt habe mit anderen Leuten, diesen Text.
Ja, ich denke, es ist auch ganz wichtig, wirklich im Zusammenhang mit der Akedah auch an die Geschichte von Hagar und Ismael zu denken. Die wird ja auch unmittelbar vorher erzählt und wie wir gleich im nächsten Text daran erinnert werden, an Rosh Hashanah lesen wir ja beide Texte, sowohl die Vertreibung.
Das dauert so bis 8:45, schätze ich. Dann
Brigitte, kannst du bitte dich stumm schalten?
Ja, okay. Tschüss. Entschuldigung.
An Rosh Hashanah werden ja beide Geschichten gelesen und von daher sieht man sie auch in ihrer Beziehung. Und die Geschichte von Hagar und Ismael ist sicher die dunkelste Seite Sarahs, wie sie Abraham auffordert, Hagar und Ismael zu vertreiben und damals jemanden in die Wüste schicken, hieß ihn ins Verhungern, ins Verdursten zu schicken. Es war nicht einfach nur wegschicken. Und das haben auch teilweise schon Midrashim, aber mehr auch die moderne Exegese gesehen, dass das eigentlich zwei parallele Geschichten sind, dass Abraham seine beiden Söhne opfert, dass er um Sarahs Willen bereit ist, Ismael zu opfern und um Gottes Willen bereit ist, Isaak zu opfern. Und ich habe auch eine Interpretation angelesen, bin dann aber nicht weitergekommen, die auch sagt, dass Sarah nach der Akedah begreift, dass das, was ihr passiert ist, eigentlich genau dasselbe ist, was sie Hagar angetan hat. Das in dem Sinne auch sich ergänzt. Also die Geschichte eben zwischen den beiden Frauen ist auch enorm problematisch. Und natürlich kann man auch fragen, diese Eifersucht der Frauen ist natürlich auch etwas, was in einer patriarchalischen Gesellschaft ist, in dem Wunsch des Mannes, Kinder zu haben. Aber es bleibt problematisch, die Geschichte von Hagar und Ismael. Und werden wir jetzt gleich auch von Shammai Leibowitz noch ein bisschen zuhören.
Ich wollte es nur erwähnen. Also.
Ja, danke. Herr Müller.
Aber was wird denn eigentlich unterstellt in der Verbindung Sarah zu Moses? Weil die Parascha sagt ja, dass also Moses die Ketura heiratet. Und das ist Sarah.
Na, ich glaube, da ist ihm das durcheinander gegangen. Es wird nach dem Tod Abrahams, nach dem Tod Sarahs wird berichtet, dass Abraham nochmal heiratet, eine Frau namens Keturah.
Ach, okay.
Von der hat er auch mehrere Söhne noch, von denen es dann heißt, er schickte sie alle weg mit Geschenken, damit sozusagen Isaak sein einziger Erbe ist. Und die Midrashim, die ja nie gerne Personen haben, die nirgendwo herkommen, versuchen Keturah mit jemandem zu identifizieren und sagen, Keturah war Hagar, die Ismael, von Ismael wird ja berichtet, dass er, als er Rebekka trifft, aus Be'er Lachairoi, dem Brunnen, wo Hagar und Ismael waren, kommt. Und da sagt der Midrasch, Ismael kam damals eben von dem Ort, wo Hagar und Ismael gewesen waren, um nach dem Tod seiner Mutter Hagar zurückzuholen und ihr wieder die Möglichkeit zu geben, mit Abraham zusammenzuleben. Also da ist eigentlich Isaak dann derjenige, der versucht, eine Versöhnung zwischen seiner Mutter und oder eigentlich die Mutter seines Halbbruders wieder in die Familie zurückzuholen. Ist das, was die Midrashim, das ist eigentlich auch ein sehr schöner Gedanke, eben die Midrashim da haben, zu sagen, die Geschichte Hagars endet nicht da und es ist gerade Isaak, der versucht, da noch eine andere Wendung zu geben.
Ach so, das hatte ich falsch verstanden, ja, okay, danke.
Gut. Ja, dann denke ich, sehen wir den zweiten Text. Den haben wir nur deswegen, weil ich es nicht geschafft habe, am Freitag den Text fertig zu bekommen. Den habe ich nämlich erst am Sonntagmorgen dann in der Zeitung gesehen und habe gedacht, den nehme ich gleich. Ein Text von Shammai Leibowitz, wie sich dann herausgestellt hat, einer der Enkel von Jeschajau Leibowitz. Und man merkt es auch in dem, was er schreibt, dass er, würde ich sagen, der treue Enkel seines Großvaters ist. Er ist vom Beruf her Rechtsanwalt, hat während der zweiten Intifada Soldaten aufgerufen, den Dienst in palästinensischen Städten zu verweigern und lebt jetzt aber auch schon lange in den USA. Und er hat eben die Tatsache, dass die Akedah an Rosh Hashanah Torah-Lesung ist, was wir ja gerade letzte Woche gefeiert haben, und hat deswegen da einen Text geschrieben. Ja, Brigitte, liest du nochmal.
Das Entscheidende ist das Hören auf die Stimme des Engels. Der Himmel ruft uns auf, anzuhalten, die Hand nicht gegen den Knaben auszustrecken, Kinder nicht an Hunger sterben zu lassen. An Rosh Hashanah haben wir die beiden verstörendsten Texte der Tora gehört. Am ersten Tag lesen wir die Geschichte von Hagar und Ismael, Mutter und Sohn, die aus ihrem Haus vertrieben und dem Tod in der Wüste preisgegeben wurden. Am zweiten Tag die Geschichte der Akeda. Abraham wird befohlen, in das Land Moria zu gehen und Gott seinen Sohn Isaak zu opfern. Dies sind keine einfachen Erzählungen. Sie betreffen die empfindlichsten Stellen: Angst, Verlust, Machtlosigkeit, Eltern und Kinder, Leben und Tod. Am Ende beider Geschichten löst sich ein Stoßseufzer, denn das biblische Narrativ schließt mit einem Happy End. Ismael wird vor dem Tod gerettet, nachdem Hagar einen Brunnen mit Wasser findet, und Isaak wird vor der Schlachtung gerettet, denn Abraham hört auf die Stimme, die ihm befiehlt, seinen Sohn nicht zu opfern. Es zeigt sich, dass dies die beiden einzigen Stellen sind, an denen die Bibel den seltenen Ausdruck »ein Engel des Ewigen vom Himmel« benutzt. In der Bibel gibt es eine Fülle von Engeln, aber nur in der Geschichte von Hagar und Ismael und in der Geschichte der Akeda findet sich ein Engel vom Himmel. Hagar sitzt ihrem sterbenden Sohn gegenüber und sieht sein Sterben, bis sich eine Stimme vom Himmel an sie wendet. Und ein Engel Gottes rief Hagar vom Himmel zu und sagte zu ihr: Was ist dir, Hagar? Steh auf, trag den Knaben. Diese Stimme erweckt in ihr Mut und Hoffnung. Sie steht auf, sucht weiter nach Wasser, findet einen Brunnen, den sie vorher nicht gesehen hatte, und rettet das Leben ihres Sohnes. Als Abraham den Befehl Gottes, seinen Sohn als Brandopfer darzubringen, bekommt, gehorcht er. Er geht zum Berg, baut den Altar, bindet seinen Sohn, schwingt das Messer, bis eine Stimme vom Himmel ihn im letzten Augenblick stoppt. Und es rief ihm ein Engel des Ewigen vom Himmel zu und sagte: Abraham, Abraham, streck deine Hand nicht gegen den Knaben aus. Und Abraham entscheidet sich, auf den Engel zu hören und den ersten Befehl, der von Gott höchst selbst kam, nicht auszuführen. Der Gottesname ist in den beiden Fällen zwar verschieden. Bei Hagar ist es ein Engel Gottes und bei Abraham ist es ein Engel des Ewigen, was nach den Bibelwissenschaftlern auf unterschiedliche Quellen hinweist. Aber das Gemeinsame ist das Wesentliche. Dies sind die beiden einzigen Fälle in der ganzen Bibel, in denen ein Engel vom Himmel spricht. Wie ist dieser seltene Ausdruck zu verstehen? Die traditionelle Auslegung schreibt den dramatischen Wendepunkt einem äußeren Faktor zu, einem Engel, der vom Himmel kam und die beiden Kinder rettete. Jenseits des sagenhaften Aspekts findet sich eine große Schwierigkeit. Warum tut Gott dies nicht selbst? Ist ihm die Rettung des Lebens zweier Kinder nicht wichtig genug? Es scheint, dass wir den Ausdruck vom Himmel ganz anders verstehen müssen. In einer vertiefenden Lektüre ist diese Stimme nichts anderes als die literarische Darstellung der inneren Stimme, was wir heute das Gewissen nennen. Dies ist der Augenblick, in dem der Mensch die Richtung wechselt, in sich einen neuen Ruf hört und beschließt, Leben zu retten, anstatt es zu ruinieren. So lehrt uns die Bibel, dass unsere innere Stimme selbst, wenn sie auf Leben, Gerechtigkeit und Mitleid ausgerichtet ist, eine himmlische Stimme ist. Und heute, nach so viel Zerstörung, Ruinierung und Blutvergießen, ist dies die Stimme, auf die wir hören müssen. Nicht zufällig lesen wir diese Geschichte an Rosh Hashanah, gerade in dem Moment, in dem wir Leben für das neue Jahr erbitten, fordern uns die beiden Tora-Lesungen auf, anzuhalten, auf das Gewissen zu hören und zu entscheiden, wie Hagar und wie Abraham: Man lässt Kinder nicht an Hunger sterben, man streckt nicht die Hand gegen den Knaben aus. Diese Lesung ist an uns gerichtet. Jeder von uns muss sich fragen: Bediene ich weiter die Maschine, die Feuer auf Häuser und auf Kinder herabregnen lässt? Schweige ich, wenn meine Hände unterschiedsloses Töten finanzieren, rechtfertigen oder ermöglichen? Die Stimme vom Himmel verlangt von uns anzuhalten, uns zu weigern, eine weitere Schraube in einer Vernichtungsoperation und ethnischer Säuberung zu sein. Die Stimme vom Himmel ruft uns zu, das Leben zu wählen und mit lauter Stimme zu schreien: Wir werden nicht noch mehr Kinder opfern, nicht unsere und nicht die unserer Nachbarn.
Ja, danke. Soweit Shammai Leibowitz. Dazu Anmerkungen? Cor.
Ja, mir fällt am meisten und hat mich am meisten beschäftigt das Wort Gewissen. Und dabei muss ich denken an einen niederländischen Jude, junger Mann, oder 34 bis 40 oder so, ein Schriftsteller, jüdischer Antisionist, die ein Buch geschrieben hat, die genauso heißt, Geweten auf Niederländisch, also Gewissen, worin er nachgeht, was ihm passiert, seit, das hat er dieses Frühjahr geschrieben, und was er dann alles erlebt hat und auch, dass er als Antisionist eingeladen war von einer Gruppe, die so denkt wie er in Israel, und dass er nach Israel fährt, als erst in Schiphol, also unsere Flugplatz bei Amsterdam, unterfragt wird und dann nochmal in Tel Aviv. Und wo er so viel Angst hatte von den Fragen, dass er es beinahe in die Hose macht. Und dann denke ich, ja, und er schreibt dann diese Erfahrungen auf und nennt das sein Buch Gewissen. Hat er noch manchmal auch ganz kurze Sätze, die er dann gedacht oder miterlebt hat. Also ich finde das ist der Enkelsohn von Leibowitz, und ja, ich sehe Leibowitz da drin. Und ja, das hat mir dann, denke ich, ja, das geht in der Tat um Gewissen. Was tut mein Gewissen, über was ich auch alles tue, auch in meine kleine eigene Umgebung eventuell, oder was ich politisch auch in kleine Sachen oder so mache. Das wollte ich nur sagen.
Ja, danke. Herr Müller.
Was ist eigentlich gewissenlos? Hat er kein Gewissen oder hört er nicht auf sein Gewissen? Was definieren wir als gewissenlos im Deutschen?
Spontan würde ich so jetzt von der Wortbedeutung gewissenlos sagen, dass die Annahme vielleicht wirklich ist, dass jemand schon so weit ethisches Gespür verloren hat, dass schon kein Gewissen mehr da ist. Eine andere Sache ist natürlich, gegen sein Gewissen zu handeln oder sein Gewissen, ja, wie Herr Schobes gerade schreibt, das wäre, vielleicht ist das auch eine Sache, die ein fortschreitender Prozess sein kann, dass man erst sein Gewissen hört, aber gegen es handelt und irgendwann hört man es gar nicht mehr.
Also ist es das Bewusstsein? Bewusst gegen oder eben unbewusst nicht aufs Gewissen? Also ich habe da Schwierigkeiten mit. Was ist? Ein gewissenloser Mensch hört man ja öfter, gell?
Ja. Also ich glaube, im sozusagen volkstümlichen Sprachgebrauch sieht man einen gewissenslosen Menschen als jemanden, der keine ethischen Grundsätze hat. Und, sich von nichts aufhalten lässt, sozusagen. Ja, ja. Also auch von keiner Stimme des Gewissens. Aber vielleicht haben Herr Keimer und Brigitte noch andere Vorschläge dazu. Herr Keimer, bitte.
Ja, ich finde, der Abend ist ja dafür da, um Fragen zu stellen. Aber diese Frage finde ich fast zu groß für unsere Runde. Ich bin einverstanden, ich höre weiter zu, aber man muss natürlich auch eine Frage auf ihre Beantwortbarkeit überprüfen. Naja.
Ja, ich habe versucht, ein bisschen Frage was in die Richtung überlegen. Zu geben. Keine Frage, dass es ein Thema ist, das man noch lange...
Die Beantwortbarkeit war gut.
Ja.
Nee, gut, danke schön.
Im Übrigen, das hebräische Wort für Gewissen, Matzpun, ist verwandt dem Wort für Kompass. Das ist vielleicht ähnlich, zu sagen, einen Kompass zu haben, nach dem man sich ausrichtet.
Aha, das ist gut.
Brigitte.
Ja, das finde ich ganz einleuchtend und ein gutes Wort für das Gewissen. Und du hast im Grunde genommen das ja schon gesagt, eine ethische Richtlinie. Und der Shammai Leibowitz, der sagt es ja auch hier im vorletzten Abschnitt, also ein Ethos, was auf Lebenserhalt, was auf Gerechtigkeit und Mitleid ausgerichtet ist. Und wer das gering achtet, und sich das nicht mehr zu seiner Richtschnur macht, der wäre für mich jemand, der kein Gewissen hat, der gewissenlos, agiert.
Ja, ich glaube, wir können dann diese wirklich sehr große Frage so stehen lassen. Wenn nicht noch andere Anmerkungen zu dem Text von Leibowitsch sind. Herr Keimer?
Ich würde zumindest gerne erzählen, ich war Student ungefähr 1982, habe ich ein Seminar besucht, da hat ein Franziskaner aus Brasilien, ein Befreiungstheologe, zu uns über die Bindung Isaaks gesprochen. Und da habe ich zum ersten Mal diese These gehört, dass der Abraham in einer Umgebung lebt, wo alle Familien ihren Erstgeborenen opfern und dass diese Geschichte richtig verstanden uns eigentlich von dem ersten Menschen erzählt, der sich dem Kindopfer entzieht. Ja, das hat mich damals total beeindruckt. Und ich habe seitdem keine Literatur gefunden, wo ich das mal überprüfen, diskutieren konnte. Es ist jetzt zum ersten Mal in diesen Texten von Leibowitz und Böhm, wo ich das wiederfinde. Bin ich ganz dankbar für, ja.
Ja, wir werden gerade bei Böhm noch mehr dazu sehen. Wer sich dann noch ausführlicher mit befasst hat, das gibt es aber nur auf Englisch. Das ist das Buch von Levinson. Das hatte ich in einer unserer Sitzungen auch ein paar Auszüge gemacht. Der bringt diese ganzen Überlegungen zu Kinderopfern und die Akedah als Antwort darauf noch ausführlicher. Ja, gerade von Herrn Schores kam gerade einfach nur. Tausend Dank für diesen Text. Ja, auch eine solche Anmerkung ist sehr schön. Gut, also nachdem wir diese wirklich hochaktuellen Dinge, die aber auch mit der Interpretation der Akedah natürlich zu tun haben, gesehen haben, etwas, was mehr wirklich jetzt exegetisch, philosophisch in den Text reingeht, aber auch aktuell bleibt. Die Interpretation von Omri Böhm. Er hat schon vor etwas mehr als 10 Jahren ein Buch auf Englisch über die Akedah geschrieben, wo er die Dinge, die jetzt in seinem auch ins Deutsche übersetzten Buch Radikaler Universalismus kommen, die sind in dem neueren Buch sind die etwas komprimierter dargestellt. In seinem englischen Buch führt er das noch weiter aus. Und ich denke, das Wichtige ist, dass es einerseits seine Interpretation des Textes von Genesis 22 ist, er aber auch zeigen möchte, dass das in einer alten Tradition steht. Und von daher spricht er erstmal von Maimonides, den er so interpretiert, dass das Hören auf die Stimme des Engels, also des Engels, der sagt, tu es nicht, dass das die wahre prophetische Botschaft ist. Um das zu zeigen, geht Böhm in Maimonides philosophisches Werk, den Morene Wuchim, ins Deutsche übersetzt als Führer der Unschlüssigen oder Wegweiser für die Verwirrten, ein. Und er betont da auch, was vielleicht vor der Lektüre dieses Buches überhaupt wichtig ist, dass Maimonides dort auch sagt, ich gebe meine Botschaften eigentlich verschlüsselt, denn Maimonides hat eine sehr elitistische Konzeption, dass er in seiner Philosophie sozusagen die Wahrheit entdeckt, aber dass die meisten Leute das nicht verstehen können und dass es nicht gut ist, Leuten, die nicht in der Lage sind, das zu verstehen, das zu bringen. Ich glaube, das haben mehrere mittelalterliche Philosophen, diese Position. Und von daher schreibt er Dinge, die einerseits vielleicht eben auch Leute, die nicht auf seiner Stufe stehen, wie er es sehen würde, verstehen können und hat verschlüsselt, aber auch das, was er eigentlich sagen wollte, eingebaut. Und eine seiner Methoden ist, dass er die Dinge an verschiedenen Stellen unterbringt und man dann sozusagen begreifen muss, dass man verschiedene Stellen miteinander in Beziehung setzen muss, um seine eigentliche Absicht zu sehen. Und das ist das, was Böhm hier versucht, um bei Molly das Verständnis der Akedah zu sehen. Und zwar fängt das an mit dem, was er im Morene Wuchim über die Prophetie sagt. Die Prophetie ist für Maimonides was ganz Wichtiges, eigentlich so das Höchste, was der Mensch erreichen kann. Und er erklärt ziemlich ausführlich, welche unterschiedlichen Grade der Prophetie es gibt, bis er dann eben zu der höchsten Stufe kommt. Ja, dazu schreibt Böhm: Unmittelbar nachdem er den höchsten prophetischen Zustand als jenen definiert hat, in dem der Prophet in der Vision einen Engel sieht, der mit ihm redet, ergänzt Maimonides, wie Abraham in der Stunde, als er seinen Sohn opfern wollte. Dies ist aber meiner Ansicht nach die höchste Stufe der Stufen der Prophetie, deren Zustände die heiligen Bücher bezeugen. Wenn sie nicht mosaisch ist, denn Mose wird ja oft als der Prophet gesehen, es gab keinen Prophet wie Mose, sondern abrahamitisch, was ist dann Prophetie? Wenn wir von der üblichen Lesart der Opferung bzw. Bindung Isaaks ausgehen, könnte die Antwort offensichtlich und verstörend erscheinen. Abraham, besagt diese Lesart, bietet ein Modell bedingungslosen Glaubens. Die Idee scheint zu sein, dass aus der monotheistischen Vorstellung einer einzig wahren Gottheit die Verpflichtung zum absoluten Gehorsam folgt. Das Gebot der Gottheit führt zu einer vorübergehenden Aufhebung des Ethischen. Nichts jedoch könnte weiter von Maimonides Position entfernt sein. Um das zu sehen, müssen wir auf seine Interpretation der Bindung Isaaks zurückkommen. Die biblische Erzählung beginnt, als Gott, Elohim, Abraham anspricht und ihm gebietet, Isaak zu opfern. Wir wissen, dass dieses Gebot Gottes zu hören nicht für die höchste Manifestation von Prophetie steht. Gott zu hören ist nach der Taxonomie des Führers der Unschlüssigen eine niedrigere prophetische Stufe und ohnehin nicht das, was Maimonides meint, als er die Bindung Isaaks als Verkörperung der höchsten der Stufen der Prophetie anführte, die im Erscheinen eines Engels besteht. Tatsächlich spricht ein Engel Abraham später in der Geschichte direkt an. Bemerkenswerterweise ist es nicht der Engel Gottes, Elohims, sondern der JHWHs, der Engel, der ihn im letzten Moment vor der Tötung seines Sohnes auffordert, das Opfer abzubrechen. Man muss sich an dieser Stelle fragen, wie es die Rabbiner wiederholt getan haben, aufgrund welcher Autorität Abraham beschließt, das Gebot des Engels statt das Gottes zu befolgen. Die Frage ist umso angemessener, als dieser Engel der Engel JHWHs ist, während es Gott, Elohim, war, der die ursprüngliche Anordnung gegeben hatte. Und man muss sich auf jeden Fall fragen, warum Abraham nach Maimonides, gerade dadurch, dass er das tut und dem Engel JHWHs folgt, statt auf Gott, Elohim, zu hören, die höchste prophetische Stufe verkörpert. Die Antwort auf diese Frage findet sich in Maimonides' Theologie der göttlichen Namen. Für Maimonides bezeichnet JHWH den Eigennamen der Gottheit, während das Wort Gott, Elohim, lediglich ein mehrdeutiger Ausdruck ist. Ursprünglich stand er für staatliche Herrscher und Richter und wurde erst in abgeleiteter Bedeutung zu einer Bezeichnung für Gottheiten, so in Morene Wuchim 2,6. Genauer gesagt werden Gottheiten, weil sie manchmal als Richter fungieren, als Elohim bezeichnet. Die zentrale Bedeutung von Gott ist mithin nichts anderes als das Attribut juridischer Autorität, das staatliche Gesetz, die gemeinsame Norm des Landes, die durch kontingente Konventionen festgelegt wird. Die Implikationen dieser Auffassung werden deutlicher in Maimonides' Interpretation der Geschichte vom Sündenfall. Die Schlange in der Geschichte behauptet, dass Adam und Eva, wenn sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, sein werden wie Gott, Elohim, und wissen, was gut und böse ist. Und die Versuchung liegt nahe, dies so zu verstehen. Sie werden Gott gleich dadurch, dass sie ethisches Wissen erwerben. Maimonides interpretiert die Geschichte aber genau andersherum. Er behauptet, dass der Erwerb eines gottgleichen Wissens über Gut und Böse die über Adam und Eva verhängte Strafe darstellt. In den Stand zu kommen, dass man weiß, wie Gott, Elohim, bedeutet, das höhere Wissen, um die Wahrheit zu verlieren, über das man im Garten Eden verfügte, heißt in den Stand zu kommen, dass man anhand kontingenter, konventioneller Normen und Regeln denkt und urteilt und von einem bloß menschengemachten soziohistorischen Kontext abhängt. So schreibt Maimonides selber, der Mensch wurde damit bestraft, dass ihm die Vernunfterkenntnis entzogen wurde. Und infolgedessen war er ungehorsam gegen ein Gebot, das ihm um seiner Vernunft willen gegeben worden war. Und so erlangte er die Fähigkeit, die Wertdinge zu begreifen und ergab sich der Ausübung der hässlichen oder schönen Handlungen. Deshalb wird gesagt, ihr werdet wie Elohim sein, indem ihr Gutes und Böses erkennet. Es wird aber nicht gesagt, indem ihr Wahres und Falsches erkennet oder begreifet. Wenden wir das nun auf Maimonides Darstellung der Bindung Isaaks und damit der Prophetie an. Gott, Elohim, gebietet Abraham, seinen Sohn zu opfern. Dies steht für den Gehorsam gegenüber einer konventionellen, von Menschen gemachten Autorität, durch den man der allzu menschlichen Neigung erliegt, sich an das anzupassen, was die Gesellschaft als gerechte Ordnung akzeptiert. Tatsächlich, und das ist an dieser Stelle der springende Punkt, bestand die ethische und rechtliche Norm im heidnischen Nahen Osten zu Abrahams Zeiten darin, seinen Erstgeborenen zu opfern. Eklatant unmoralische Gebote können und werden oft für das gehalten werden, was zu tun richtig und durch Konsens wie Verfassung legitimiert ist. Abraham verkörpert die höchste Stufe der Prophetie nicht deshalb, weil er Gott gehorcht, das heißt den konventionellen Normen, sondern der moralischen Autorität, die über ihnen steht. Abrahams höchste Form der Prophetie besteht darin, dass er sich der Wahrheit und nicht dem Konsens unterwirft, dass er Gott widerspricht und den Widder opfert statt des Sohnes. Mit seinem Verstoß gegen die übliche Norm ist Abraham zudem nicht einfach nur ungehorsam. Er gibt ein Vorbild des Ungehorsams, dem seine Söhne folgen können. Maimonides erläutert diesen Aspekt mit einer eindringlichen Interpretation der Bedeutung der Bindung als einer Probe oder Prüfung. Er gibt sich große Mühe, um zu zeigen, dass das Wort Probe, Nisayon, im Vers nach diesen Ereignissen stellte Gott Abraham auf die Probe, nicht für ein Bemühen Gottes steht, Abraham zu untersuchen. Offensichtlich weiß Gott, was Abraham tun oder nicht tun wird. Abraham wird vielmehr auf die Probe gestellt, um als Beispiel präsentiert zu werden, als Standard, das seine Gefolgschaft verbreiten soll. Bei der Probe geht es darum, dass jemand eine von Gott befohlene Tat vollziehen soll, bei der es sich jedoch nicht um diese Tat selbst handelt, sondern darum, dass sie ein Beispiel sei, von dem man lernen, das man nachahmen soll. Die hebräische Wurzel von Probe, Nisayon, kann sowohl NSY lauten, dann steht sie für untersucht, oder aber NSS, dann steht sie für als Symbol oder Vorbild hingestellt. Wenn eine Flagge gehisst oder ein Symbol präsentiert wird, dann mitnoses, sie bzw. es. Das hatten wir ja auch in dem Midrash Genesis Rabbah gesehen, diese Interpretation. So gesehen könnte 1 Mose 22,1 auch übersetzt werden mit: Nach diesen Ereignissen präsentierte Gott Abraham als ein Vorbild. Abrahams höchste Form der Prophetie lässt sich als das ursprüngliche Beispiel von Aufklärung verstehen, von jenen, die das Joch der Unmündigkeit abwerfen und den Geist einer vernünftigen Schätzung des eigenen Werts und des Berufs jedes Menschen selbst zu denken, um sich zu verbreiten. Ja, und in einem Zeitungsartikel vor 12 Jahren hat Henri Böhm auch die politische Schlussfolgerung aus von dem, was er hier über Maimonides' Verständnis der Akedah schreibt, geschrieben. Gott befiehlt, den Sohn zu opfern. Maimonides versteht den Befehl metaphorisch, als Symbol für die allzu menschliche Bereitschaft, sich in Versuchung führen zu lassen und zu fallen, Normen und Gesetzen zu gehorchen, als wären sie absolute Anordnungen. Tatsächlich, und das ist genau der Punkt, war der Brauch des heidnischen Opfers des Sohnes im alten Orient akzeptiert. Und als Abraham Gott, Elohim, gehorchte, tat er nichts Außerordentliches. Er gehorchte einfach dem heidnischen Brauch. Derselbe Brauch hallt im jüdischen Staat und in der volkstümlichen israelischen Vorstellung wider. Er findet äußerst offene Ohren unter denen, die den Gehorsam Gott gegenüber, dem Staat gegenüber, der Armee, den Mythen, die sie rechtfertigen, voranbringen. Maimonides hätte verweigert. Für ihn ist der höchste Grad der Prophetie Abrahams Gehorsam JHWH gegenüber, der den Befehl Gottes annulliert. Dies ist die politische Theologie der Bindung Isaaks, in den Fußstapfen der Propheten des Judentums zu gehen und nicht in den Fußstapfen des heidnischen Brauchs des Opfers des Sohnes. Sie bedeutet, sich den nicht ethischen Forderungen des Staates zu verweigern. Ja, soweit die Interpretation von Maimonides bei Böhm. Anmerkungen dazu. Herr Müller, melden Sie sich oder ist Ihre Hand noch oben geblieben? Okay, kein Problem. Kor.
Ich bin doch neugierig, ist diese Auffassung, dass das Elohim, das mit diesem Staat oder so etwas Ähnliches verbunden ist, nur von Maimonides, oder wird das allgemein so angesehen im jüdischen Umfeld? Weil es
Über den
mir.
Gehorsam Gottes mit dem Gehorsam gegen den Staat gleichzusetzen.
Ja.
Maimonides befasst sich damit nicht, denn zu seinen Zeiten war ein jüdischer Staat nicht aktuell.
Nee, okay.
Das ist das, was der Zionismus gesagt hat, aber ich denke, das kann man für den Zionismus mit gutem Gewissen sagen. Man merkt das an der Sprache, die die frühen Zionisten benutzen, wenn sie von ihrem Einsatz für den Staat, für das Land auch manchmal sprechen. Und da wird ja gerade auch der Begriff Avodah, der ist ja also im rabbinischen liturgischen Kontext, ist Avodah der Gottesdienst, auch gerade der Dienst im Tempel. Aber im modernen Hebräischen ist das das ganz profane Wort für Arbeit. Und das haben eben frühe Zionisten wie Gordon zum Beispiel, haben in dieser Avodah der Arbeit, der Feldarbeit, des Bemühens, den Staat aufzubauen, haben die ihren Gottesdienst gesehen. Also das ist eigentlich das, was man die israelische Zivilreligion nennt, die diese heiligen Begriffe säkularisiert hat. Und damit wird natürlich der Staat in gewisser Weise heilig, kann auch die Armee, was natürlich nochmal ein Stück weiter ist, heilig werden. Das Land, dagegen hat Jeschajahu Leibowitz ja immer so gewettert zu sagen, das hat er
Ja.
besonders den Siedlern vorgeworfen, dass sie das Land zu ihrem Götzen gemacht haben, weil sie eben nicht mehr Gott dienen, sondern dem Land dienen. Also das kann auch religiösen Menschen passieren, die das nicht säkularisieren, sondern eigentlich eine neue jüdische Trinität von Torah, Volk und Land geschaffen haben, die es so in der traditionellen rabbinischen Theologie nicht gibt, wo das Land eigentlich ganz klar eine Stufe tiefer steht. Denn die Tora ist ja außerhalb des Landes gegeben worden und auch außerhalb des Landes zu halten.
Also, es ist jetzt schon ein Problem und früher nie
Ja,
gewesen.
es konnte erst zum Problem werden, wo es einen souveränen jüdischen Staat wieder gibt.
Ja, okay.
Und auch ein Staat, der sich eben säkular definiert, sozusagen in den historischen Zeiten des ersten und zweiten Tempels, wo es nichts Säkulares gab, haben sich die Fragen anders gestellt, natürlich.
Und das ist also auch jetzt die politische Streiter.
Ja, das führt einmal so Rabbiner wie Avraham Cook, der Begründer des religiösen Zionismus, die haben wirklich auch, wenn sie vom Land Israel sprechen, das wird schon personifiziert. Das ist eine mystische Figur letztlich und da ist der Schritt eigentlich nicht mehr weit. Cook hat das selber vielleicht noch nicht getan, aber der Schritt ist da nicht mehr weit, auch das Land zum Götzen zu machen letztlich.
Andere Länder haben das auch ein bisschen nachgemacht.
Natürlich, das ist keine jüdische Spezialität. Wir sehen uns halt im jüdischen Kontext an, aber parallele Entwicklungen, das ist etwas, das hat mit dem Prozess der Säkularisierung zu tun. Wo man die Bibel eben in einen säkularen Kontext bringt, dann gewinnen eben staatliche Institutionen plötzlich eine religiöse Bedeutung, die man vorher Gott zugeschrieben hatte. Anita?
Mir ist in dem Kontext, hier wird ja generell diese Frage Abraham als Gehorsamsvorbild, so ist er ja auch rezipiert worden innerhalb des Christentums. Und ich sag mal, wir haben ja auch eine christliche Opfertheologie, ein Gott, der seinen Sohn opfert. Das finde ich, also vor diesem Hintergrund kann man daran ja auch nochmal ein ganz großes Fragezeichen machen, ob das nicht gleichzeitig auch eine Opfertheologie ist, die im Grunde genommen auch nochmal so einem sakrosankten göttlichen Staatswesen wie einer Kirche auch noch Autorität verleiht. Also das finde ich, diese Autoritätsfrage, die da zwischen diesen beiden Gottesbildern gestellt wird, höchst spannend. Und das wäre auch was, finde ich, was man nochmal innerhalb des Christentums verfolgen könnte, ob es da so Linien im Grunde genommen gibt. Auf jeden Fall ließ sich das einfach auch nochmal alles in Frage stellen. Das finde ich ganz spannend.
Ja. Herr Böhm sagt das auch an anderer Stelle, dass das Christentum eben schon sehr früh die Akedah in Richtung Opferung interpretiert hat und schließt dann eigentlich auch damit zu sagen, und letztlich hat sich das Judentum dem angeschlossen, in einer großen Richtung zumindest. Und das ist natürlich auch heute in der Forschung heiß diskutiert, wer hat da wen beeinflusst und die Dinge, man hat sich wahrscheinlich gegenseitig beeinflusst, aber sicher auch eben, auch wenn man eben schon fast so weit geht, die Akedah als eine tatsächliche Opferung zu sehen, muss man wahrscheinlich schon annehmen, dass natürlich das Wissen drum steht, dass die Christen ja sagen, ja, wir haben doch was Besseres, denn der, an den wir glauben, der ist wirklich geopfert worden, während Isaak ja am Leben geblieben ist und die das eigentlich als etwas ist, was Isaak als geringer macht, Jesus gegenüber, während eben ein Teil jüdischer Theologie sagen würde, das ist ja gerade der Vorteil, dass Jesus, dass Isaak am Leben geblieben ist. Aber wie wir hier sehen, gibt es eben auch zumindest eine Linie jüdischer Theologie, die eigentlich in dem christlichen Fahrwasser geht und diese Opferlinie weiterzieht. Und vor der warnt Böhm hier dann auch natürlich. Frau Fricke.
Ja, ich finde noch mal sehr spannend, was der Maimonides schon gesagt hat. So früh, dass der Erwerb des gottgleichen Wissens durch das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis eben die Strafe, also was gut ist und was böse eben besonders, also zum Gewissen hin orientiert, die Strafe ist dafür, dieses Wissen, ja, dass man verstoßen hat gegen Gottes Gebot, das heißt herauskommt aus einem vielleicht natürlichen Wissen im Paradies, was ist richtig, das heißt, dass der Mensch nicht belastet wird mit diesen Fragen im Paradies, was ist gut und böse, und also das wusste ich nicht, dass der Maimonides das so früh gedacht hat, ich habe diesen Text nicht gelesen und das finde ich einfach großartig, muss ich sagen, also allein dieser Gedanke und das lohnt sich, sich sehr damit auseinanderzusetzen, glaube ich.
Ja, ich denke, in dieser Hinsicht sind die Philosophen des Mittelalters erstaunlich modern.
Ja, finde ich. Also finde ich ganz toll.
Ja, nachdem Böhm also vorher die Akedah, wie er sie bei Maimonides interpretiert findet, darstellt, versucht er dann das Gleiche daran zu zeigen, dass es eigentlich nicht erst Maimonides Erfindung ist, so die Akedah zu sehen, sondern versucht es am biblischen Text selber zu zeigen, dass es gerade um den Ungehorsam Abrahams als ethischen Ungehorsam eigentlich in der Geschichte geht. Wenn wir nun zum Text der Bindung Isaaks zurückkehren, können wir sehen, dass der Gedanke, Abraham wende sich gegen Gott, statt ihm zu gehorchen, keine Erfindung des Maimonides ist. Das Beharren darauf, dass die Gerechtigkeit jede Autorität übersteigt, ist Abrahams ganz eigene Neuerung. Der biblische Monotheismus besteht nicht in der Behauptung, dass es eine einzig wahre Gottheit gibt. Er besteht vielmehr darin, selbst diese einzig wahre Gottheit dem Moralgesetz zu unterwerfen, was eine geistige Innovation ganz anderer Größenordnung ist als der Glaube an einen einzigen Gott, der in den 10 Geboten verkündet wird. Sobald wir die ursprüngliche Geschichte der Bindung Isaaks verstehen, können wir den ethischen Monotheismus der Bibel ebenso würdigen wie die universelle Idee des Menschen als eines Wesens, das durch die abrahamitische Unterscheidung für das absolute Gesetz offen ist. Die Geschichte der Bindung Isaaks ist hinreichend bekannt. Gott gebietet Abraham: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer. Abraham lädt das Holz für das Brandopfer seinem Sohn auf und gemeinsam beginnen sie den Aufstieg, als Isaak sagt: Mein Vater. Und Abraham antwortet: Hier bin ich, mein Sohn. Isaak fragt: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abrahams Antwort hierauf lautet im Original: Elohim yir'elo hasel ola bni. Dieser Antwort kann einer Übersetzung kaum gerecht werden. Gott wird sich selbst um das Schaf für das Brandopfer kümmern. Gott wird das Brandopfer für das Schaf selbst sehen, selbst zeigen oder selbst auswählen, sind alles mögliche Übersetzungen des Hebräischen. Schließlich erreichen Vater und Sohn den Ort, den Gott Abraham gewiesen hatte. Hier beginnt nun die entscheidende Szene. Traditionell schreiben die Interpreten die Geschichte dem biblischen Autor E für Elohist zu, weil sie fast ausschließlich das Wort Elohim, Gott, für die Gottheit verwendet und offensichtliche Parallelen zu anderen charakteristischen Erzählungen von E aufweist. Dieser Lesart zufolge ist die zweite Rede des Engels zu Abraham in den Versen 15 bis 18, nachdem die Prüfung beendet ist und Abraham den Widder an seines Sohnes statt geopfert hat, eine spätere Interpolation in den Text. Diese Verse bezeichnen die Gottheit nicht als Gott, Elohim, sondern als JHWH, den Herrn, und sind in Stil und Komposition poetisch und repetitiv, in scharfem Gegensatz zum Rest der Geschichte, die für ihre extrem ökonomische Sprachverwendung berühmt ist. Überspringt man diese textlich anormalen Verse, dann bleiben der Sprachfluss stimmig und Grammatik sowie Erzählung unverderbt. In jüngerer Zeit jedoch haben Bibelwissenschaftler bemerkt, dass diese Erklärung nicht ganz stimmen kann. Sie weisen darauf hin, dass Abrahams Gehorsam gegenüber Gott irgendeine Form von Segnung oder Belohnung erfordert, die Abraham aber erst in der zweiten Intervention des Engels erhält. Was in jenen Versen geschieht, so sehr sie auch abweichen mögen, ist faktisch unentbehrlich für die Bedeutung der Erzählung, nämlich Abrahams Gehorsam. Wir müssen registrieren, dass die Verse 11 und 12, in denen der Engel seinen ersten Auftritt hat, und Abraham im anscheinend allerletzten Moment von der Tötung seines Sohnes appellt, dieselben textuellen Anomalien aufweisen wie die zweite, interpolierte Rede. Die Verse 11 und 12 gebrauchen Herr, JHWH, statt Gott, Elohim, für die Gottheit. Ihr Stil ist repetitiv und poetisch, im Gegensatz zum übrigen Text, der ökonomisch ist. Und wenn wir jene Verse einfach überspringen, die in einem Moment kommen, der sich als der absolute Höhepunkt der Erzählung darstellt, stellen wir fest, dass Logik und Stil der Geschichte in einem ungestörten Fluss sind. Doch die Erzählung, die sich aus dieser Lesart ergibt, ist eine ganz andere als die, die wir für selbstverständlich hielten. Und er reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. In der ursprünglichen Erzählung verstößt Abraham letztlich gegen Gottes Gebot und opfert aus eigenem Entschluss den Widder an seines Sohnes statt. Die eingeschaltete Figur eines Engels nimmt Abraham nicht nur das Messer, sondern auch die Verantwortung für den Abbruch der Prüfung aus der Hand. Sie nimmt eine Geschichte, die in Abrahams ethischem Ungehorsam gipfelt, als Symbol des Glaubens an einen, der den Gehorsam feiert. Wir können, wie es scheint, nicht nur den Widerspruch in der Fachliteratur auflösen, sondern auch seinen Ursprung verstehen. Das zweite Eingreifen des Engels ist tatsächlich eine spätere Interpolation und enthält gerade so viel, wie durch Abrahams Gehorsam erforderlich wurde. Jenes Gehorsams, der überhaupt erst durch die Einfügung der Figur des Engels hergestellt wurde. Wie auch Maimonides bemerkt zu haben scheint, markiert der Engel des Herrn, JHWHs, den Unterschied zwischen zwei Bedeutungsebenen im Text, einer externen und einer ursprünglichen. Die erste, die uns vertraut ist, vermittelt die Vorstellung absoluten Gehorsams gegenüber Gott. Die zweite, vergessene, bringt die Idee zum Ausdruck, dass Abrahams ethischer Ungehorsam die wahre Bedeutung seines Glaubens ist. Zwei weitere Beobachtungen sind angezeigt. Die erste betrifft noch den Text selbst. Die Bindung ist bekanntlich als ein schneller und lakonischer Fluss von Verben formuliert, die durch Vafachibur, verbindendes und, miteinander verbunden sind, was im Hebräischen sowohl und als auch oder bedeuten kann. Der Verfasser nutzt diese Abfolge von Verben, um seiner Geschichte Spannung zu verleihen. Und als sie kamen, baute Abraham und legte das Holz und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar und reckte seine Hand aus. An diesem Punkt unterbricht der Engel die lakonische Sequenz, indem er Abrahams mutmaßliche Absicht, seinen Sohn zu töten, in langen Sätzen und poetischer Sprache preist. Auf den ersten Blick scheint das plausibel. Wenn das der Höhepunkt der Geschichte ist, dann ist es nur natürlich, dass der Engel den sich beschleunigenden Strom der Verben unterbricht. Die Spannung der Geschichte muss aufgelöst werden, sie kann nicht weiter steigen. Und in der Tat löst der Engel die Spannung dramatisch auf, indem er Isaak rettet. Doch achten wir darauf, wie die Erzählung weitergeht, nachdem die Engelsfigur ihren Eingriff beendet hat. Der Strom der Verben beschleunigt sich wieder und mit ihm die Spannung. Da hob Abraham seine Augen auf und sah und ging hin und nahm und opferte. Es gibt hier 5 weitere Handlungsverben, also relativ gesehen mehr als in dem Verbstrom vor der Intervention des Engels. Wir finden einen Teilsatz mit dem Verb, da hob er seine Augen auf, was im biblischen Erzählen oft beschreibt, dass ein Protagonist den Wendepunkt einer Geschichte erlebt. Wir begegnen auch dem Verb vehine, wörtlich und hier oder und jetzt, das eine große Abruptheit bedeutet und auch mit plötzlich übersetzt werden könnte. Das kommt ungelegen. War nicht die Spannung der Erzählung bereits durch den Eingriff des Engels aufgelöst? Wenn Isaak an diesem Punkt bereits gerettet ist, warum lässt die Spannung im Folgenden dann nicht nur nach, sondern steigt so offensichtlich noch einmal? Die Antwort lautet, dass die Spannung in der ursprünglichen Erzählung noch gar nicht aufgelöst worden war. Die Verben beschleunigen sich bis zu Vers 10. Diese Spannung baut sich weiter auf bis Vers 13, den ursprünglichen Wendepunkt der Geschichte. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich. Erst da bricht die Spannung und fällt, ohne Erklärung, in reiner Handlung in sich zusammen, indem Abraham seinen Sohn rettet und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Die zweite Beobachtung ist eher eine Frage, nämlich ob die Annahme vernünftig ist, dass Abraham gegen ein unmittelbares göttliches Gebot verstoßen würde. Anders gefragt, ist es vernünftig, davon auszugehen, dass der biblische Monotheismus, wie er vor 2000 Jahren verstanden wurde, einen Glaubensbegriff präsentierte, der im Hinblick auf das Verhältnis des Menschen zu Gott so modern zu sein scheint. Erst mit Kant, so meint man doch, lernte die Moderne jegliche Autorität nach dem Grundsatz zu hinterfragen, dass Autorität von Ethik abhängt. Aber wir kennen die Antwort auf diese Frage bereits und sie führt uns zurück zu 1 Mose 18 und der Geschichte von Sodom. Dort spricht Abraham als ein Prophet, der gleichzeitig radikaler und moderner ist als jeder andere, indem er nicht einen König, sondern Gott anfechtet, im Namen der Gerechtigkeit. Sofort, nachdem er von Gottes Plan erfahren hat, die Stadt zu zerstören, heißt es von Abraham, er trat herzu. Das hebräische Wort ist Vayigash und impliziert eine aggressive, latent bedrohliche Annäherung und sagt, willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, sodass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Zu fragen, ob der biblische Monotheismus so fortschrittlich sein kann, dass er einen ethischen Ungehorsam zum Ausdruck bringt, heißt, die falsche Frage zu stellen. Angemessener wäre die Frage, ob derselbe Abraham, der in Sodom auf diese Weise zu Gott spricht, seinen Sohn schweigend an den Opferaltar binden kann. Die Idee einer Pflicht, vor einer höchsten Autorität im Namen der Gerechtigkeit den Mund aufzumachen, ist mit Abrahams Menschlichkeit verwoben. Er hat es auf sich genommen, als bloßer Sterblicher zum Herrn zu sprechen, wiewohl ich Erde und Asche bin. Seine Menschlichkeit verdankt sich dem Bewusstsein eines absoluten Gesetzes. Keines Gesetzes Gottes, sondern desselben Gesetzes, dem er auch Gott unterwirft. Der Vater des Monotheismus verstand nur zu gut, dass Menschen die Lebewesen sind, die der Pflicht zur Gerechtigkeit folgen und aus diesem Grund kein Recht haben zu gehorchen. Nichts kann Autorität über die Gerechtigkeit beanspruchen. Ein ungerechtes Gesetz ist kein Gesetz. Das Lebewesen, das fähig ist, diesem nichtmenschlichen Grundsatz zu folgen, ist menschlich und gebietet unseren absoluten Respekt. Soweit Omri Böhm in seiner eigenen Interpretation, auf Maimonides auch gestützt natürlich, dazu Anmerkungen. Herr Keimer, melden Sie sich?
Ja, oder ja. Jetzt ist das Mikrofon an, ne?
Ja.
Im Grunde wollte ich auch nur wiederholen, wenn man sich vorstellt, dass die Verse mit den Engeln, dem Eingreifen des Engels später eingetragen worden sind und man liest von Vers 10 in 13 weiter, dann erscheint Abraham gewissermaßen als gewissensvoller, als stärker im Gewissen, weil er nämlich ganz aus innerem Antrieb, aus eigener Kraft handelt. Er braucht keinen Helfer. Kein Stoppschild. Er sieht den Widder und er hat seinen eigenen Prozess damit. Ja. Also das kommt erst heute Abend richtig bei mir an. Ja.
Und ich finde, das Spannende ist dabei, man könnte natürlich auch gerade, wenn man auf kanonischer Ebene liest, sagen, ja okay, das war vielleicht die ursprüngliche Absicht, aber wir haben den Text ja in seiner kanonischen Variante vor und müssten uns daran richten. Und da führt Böhm in seinem ausführlicheren Buch über die Akedah auch nochmal einen mittelalterlichen Exegeten, Josef Ibn Kaspi, an, der ganz offen sagt, also eben nicht, was heutige moderne biblische Exegese sagen würde, das sind unterschiedliche Quellen, spätere Hinzufügungen, sondern der Text, eigentlich jeder biblische Text, er zeigt das halt am Beispiel der Akedah, aber es ist eigentlich immer so nach Ibn Kaspi, er sagt, der Text hat unterschiedliche Ebenen, auch wieder dieses elitistische Modell von Maimonides. Es gibt eine Ebene, die verstehen die einfachen Leute. Und das wäre sozusagen hier der Text Genesis 22 mit all seinen Versen. Und es gibt andere Hinweise, wenn man den Text genau liest, dann merkt man, dass Demjenigen, der sich wirklich bemüht, die eigentliche Absicht zu verstehen, der wird dahinter kommen, dass hinter dem, was so auf den ersten Blick sieht, was anderes ist. Und ich finde das ganz wichtig, die beiden Dinge zusammenzunehmen, um zu sagen, was Böhm sagen will. Und er deutet das ja auch selber in manchen Sätzen an. Das ist nicht nur etwas, was auf einer Zerstückelung des Textes sozusagen beruht, sondern es ist etwas, wo man sich bewusst macht, der Text hat bewusst verschiedene Ebenen. Und das haben auch schon Leute, die noch keine moderne Bibelkritik gekannt oder akzeptiert haben, gesehen und ihre Weisen gefunden, das auszudrücken und sind letztlich zu denselben Ergebnissen gekommen, zu denen Böhm hier mit dem Vorschlag kommt, die Worte des Engels rauszunehmen. Und ich denke, das macht die Aussage auch noch mal ein Stück wichtiger zu zeigen, dass es nicht nur einfach ein Kunstgriff ist, ich nehme einen Vers raus, der mir nicht passt, sondern dass es hier um viel mehr geht. Und darum bringt er ja eben auch den Kontext von der Geschichte von Sodom, um zu zeigen, man muss ja auch den Gesamtkontext sehen und eben die Frage stellen, passt das zueinander? Ja, Brigitte.
Ja, ich finde das sehr begeisternd, wie kongruent er genau diese Herleitung macht und diese Frage stellt, kann der Abraham, der dort mit Gott darum ringt, im Sinne des Lebens, das Leben soll ja erhalten bleiben, zu ringen. Und wenn man diese Fährte weiterverfolgt, dann kann es nicht, dann kann er nicht als derjenige sein, der tatsächlich bereit ist, diesen Sohn zu opfern. Und letztlich landen wir dann so ein bisschen auch wieder da, wo wir am Anfang schon mal bei Sarah waren und den Frauen. Weißt, auch hier geht es ja darum, es kann nicht Gottes Wille sein, Leben zu vernichten, sondern, und dafür steht hier bei Böhm ja der Abraham, dass er als Mensch derjenige ist, der das Leben einklagt sozusagen und in diesem Sinne handeln muss und auch Gott darauf verpflichten muss, in diesem Sinne zu handeln. Und das alles ist für mich sehr logisch und wunderbar hergeleitet und sehr verständlich.
Es ist natürlich auch traditionellen Exegeten aufgefallen, dass also in der Geschichte von Sodom Abraham mit Gott ringt und in dem Moment, wo er seinen Sohn opfern soll, kein Wort sagt. Und da gibt es die traditionelle Interpretation zu sagen, eben um das Leben anderer hat Abraham gekämpft, aber als es um ihn selbst und seinen Sohn geht, da unterwirft er sich Gott. Aber eigentlich, wenn man eben wirklich sagt, die Forderung nach dem Leben ist Abrahams Prinzip und Abrahams Glaube irgendwo, dann passt das auch nicht. Und sicher steht auch nochmal im Hintergrund, und auf jeden Fall kann man das im biblischen Großkontext sehen, nach der großen Flut verspricht ja Gott, er wird nie wieder die ganze Welt vernichten. Und da sagt Abraham in Sodom vielleicht auch, ja okay, du hast zwar versprochen, nicht die ganze Welt zu vernichten, aber jetzt willst du eine ganze Stadt vernichten. Also das werden in Midrashim auch so teilweise aufgegriffen, zu sagen, also Gott hat versprochen, keine Flut zu schicken, aber er hat nicht versprochen, nicht Schwefel und Asche vom Himmel regnen zu lassen. Also da irgendwo auch zu sagen, also Gott, in der Geschichte von Sodom stehst du gerade nicht hinter dem, was du ein paar Kapitel vorher versprochen hast. Und auch das kann man sicher zugunsten Abrahams anführen, der vielleicht auch konsequent sein will und auch nochmal mit der Geschichte von Noach kommt. Cor.
Ja, ich habe eigentlich zwei Fragen und eine Bemerkung ist eigentlich das erste, ist eigentlich, das ist, wo ich ein bisschen bleibe bei der Sprache, dass es mehrere Übersetzungen gibt von einem Text. Und das ist, was ich in Bibelarbeit selber auch immer erzähle und sage von, man kann nicht einen Text so lesen. Darum habe ich am liebsten immer in einer Bibelgruppe auch mehrere Übersetzungen, habe ich immer gesagt. Und daneben von, ja, wenn ich an dem Pult stehe, ist es wieder was anderes. Weil wie gehe ich dann mit dieser Text um, die so viele verschiedene Ebenen hat? Also das finde ich selber herausfragend, aber auch schwierig. Und das andere ist, da wird in der Text gesprochen, von ihm, dass ein Text ökonomisch ist, das habe ich noch nie gehört. Und was bedeutet er oder was bedeutet man damit?
Ja, das ist wahrscheinlich ein deutsches sprachliches Problem. Ökonomisch heißt, wenn man es in Bezug auf Literatur benutzt, so wenig Worte wie möglich zu verwenden.
Also, aber
und da ist die Akedah wirklich ein ganz klassischer Text für, dass eben abgesehen von den Worten des Engels wir wirklich nur die allerknappsten Details mit Verben bekommen, wir nichts davon hören, was die Leute denken, nicht mit Adjektiven noch groß was ausgeschmückt wird. Das ist ein ökonomischer Stil, sich auf das Allernotwendigste zu beschränken.
Aber ich habe das doch verstanden, das ist auch passiert, weil man nur so wenig Platz hatte auf dieser Buchrolle, ne? Also das hat auch zu tun, oder?
Aber die Akedah ist im Vergleich zu anderen biblischen Texten noch enorm ökonomisch. Also das wirkt schon, und auch gerade, was er eben in der Abfolge der Verben sagt, das ist mehr als Platzsparen zu wollen. Also da steckt sicher mehr eine höhere Absicht hinter.
Ja, und dann noch, am Ende von Seite 7 schreibt er, also relativ gesehen mehr als in dem Verbstrom vor der Intervention des Engels. Aber wenn ich gut zähle, waren die ersten 6 und hier stehen 5 Verben.
Ich glaube, von den Zahlen her hast du recht, wenn ich das so richtig sehe im Moment. Er schreibt relativ gesehen, vielleicht.
Was meint er damit?
Die Schilderung von etwas, was wesentlich schneller vor sich geht. Vielleicht ist das gemeint. Aber wäre noch mal eine Untersuchung wert, würde
ich sagen. Naja, ich frage das auch, weil wenn ich mal was schreibe oder vorlesen muss, dann sagt meine Frau immer, wenn ich was schreibe, ja, ich verstehe, was du sagen willst, weil ich niederländisch denke, aber auf Deutsch kann ich das so nicht sagen. Darum frage ich das auch nach. Also,
Naja, also da ist ein gewisses Problem, da müsste man vielleicht nochmal genau nachzählen und sehen, wer das meint. Im Übrigen, also wenn du Lust hast, es gibt eben das englische Buch von Böhm, The Binding of Isaac, da hat er alle die Dinge nochmal wesentlich ausführlicher gebracht. Anita.
Ich wollte nur ergänzen, wenn es um die verschiedenen Textebenen geht, dass wir ja auch das Verständnis haben, dass es im Grunde genommen, dass diese Erzählungen ja Erzählungen vom Gottesglauben der Menschen sind und dass es eigentlich gleichzeitig natürlich, wenn die Textebenen drin geblieben sind, das Ringen des Menschen um diese Frage, wie glauben wir denn richtig, da drin geblieben ist und sich in dieser Abrahamsfigur zeigt. Und dann, wenn ich dann noch verstehe, zu sagen, der Probe heißt in dem Fall ein Vorbild im Sinne von Nachahmen, sind wir im Grunde genommen aufgefordert, ja selber in dieses Gottesringen zu gehen und uns selber zu fragen, welchem Gott folgen wir denn? Dem Gott der Konventionen, dem Gott, ich sag mal, der in einer bestimmten Gemeinschaft definiert wird, wie auch immer. Also das, finde ich, ist ja auch nochmal eine Herausforderung an uns selber, wenn die Texte eben nicht geglättet sind, sondern diese Ebenen weiterhin noch haben, ist das ja auch die Möglichkeit, selbst darin einzusteigen. Also das find ich auch nochmal einen wichtigen Aspekt. Ja. Also wenn man sagt, die kanonischen Texte haben einen Sinn. So.
Ja. Anne.
So, wenn ich den Herrn Böhm mit seiner Interpretation oder mit dem Blick auf Gott sehe, dann habe ich ein ganz anderes Gottesbild, als ich das bisher hatte, nämlich einen Gott, der für die Gerechtigkeit steht. Und einer, der für die Gerechtigkeit steht, das wäre dann einer, der auch das Gute will und dann in dieser Richtung in der Ethik folgt. Das bedeutet dann aber, dass dem Menschen das Böse bleibt. Der ist dann allein derjenige, der für das Böse verantwortlich ist. Und wenn er erkennt, was diese Gerechtigkeit, die da in der obersten Stufe ist, wenn er die erkennt, dann ist er genauso gerecht. Also wieder, da steht ja, dann ist er erst richtig Mensch. Das würde dann sozusagen ihn wieder mit Gott gleichstellen. Also ich komme im Moment noch nicht ganz mit dieser Beziehung klar, werde darüber aber länger nachdenken. Aber es ist ein ganz spannender, nochmal völlig neuer Aspekt auf das Gottesbild.
Natürlich, es gibt unendlich viele Texte in der hebräischen Bibel, wo Gott ganz klar als Gerechtigkeit fordernder dargestellt wird. Aber es gibt eben auch die Texte, wo man zumindest das Gefühl haben kann, Gott handelt hier nicht gerecht. Und so ein Text ist die Akedah. Aber ich würde sagen, andererseits stellt Böhm aber auch den Menschen hier als denjenigen dar, der von Gott die Gerechtigkeit einfordert. Also sozusagen auch eine Erkenntnis, Gott ist vielleicht nicht immer so gerecht, wie er eigentlich sein müsste, und da muss der Mensch nachhelfen. Also nicht nur, dass dem Menschen das Böse bleibt, sondern dass der Mensch auch zu Gott sagen kann, also das geht jetzt nicht, du musst jetzt gerecht sein, etwas salopp gesagt. Ja, Herr Müller.
Ja, also diese literarische Analyse, die hier gegeben wird, die finde ich also höchst eindrucksvoll und ganz fantastisch. Ich habe Schwierigkeiten, sie, sagen wir mal, nachzuerzählen. So weit bin ich noch nicht. Die muss man sich erst wirklich verdauen.
Ja.
Muss man verdauen. Wenn ich aber parallel dazu jetzt die Evolution nehme oder die Anthropologie und die Opferbereitschaft der Menschheit, wo sie herkam und was für Sinn und Zweck sie hatten, ist diese Metaphorik, die ja hier durchleuchtet, an für sich nichts anderes als ein Wendepunkt in der Evolution, in der Entwicklung der Menschheit. Das heißt also, man hat erkannt, dass das Menschenopfer, ich sag mal ganz lapidar, negativ ist, schlecht besetzt und legitimiert ist jetzt durch diese Geschichten, dass auch Gott sich damit befasst hat und eben die entsprechenden Weichen stellt. Er legitimiert diesen Wendepunkt, weil die Menschenopfer, die waren ja gang und gäbe in der gesamten Menschheit der damaligen. Ja, man wollte etwas opfern, man wollte etwas erreichen, do und des, und das musste was Wertvolles sein. Und das war nun mal der Erstgeborene oder ein ähnliches Opfer. Weil wir verbinden heute ja immer noch Opfer mit Verlust. Ich gebe etwas her. Das ist nicht das einzige Wesen des Opfers, aber eines der wesentlichen. Ja.
Ja, also diesen Wendepunkt spricht Böhm ja auch ganz klar an, dass zu Abrahams Zeiten Menschenopfer eigentlich normal waren. Und er bringt es noch ein bisschen weiter auf die Spitze, das in der Hinsicht abzulehnen, dass man sagt, das ist nicht gerecht. Und von Gott diese Gerechtigkeit einzufordern. Herr Schobes, Sie hatten sich gemeldet noch, aber inzwischen schon nicht mehr. Scheint nicht zu funktionieren. Dann Frau Heretsch, bitte.
Also ich fand die letzte halbe Stunde hochspannend und auch nochmal so die ganz verschiedenen Aspekte und Gesichtspunkte. Und ich habe für mich so mitgenommen den Gedanken der Gerechtigkeit und wie kann man Gerechtigkeit für Abraham, Isaak und Gott, das ist vielleicht ein bisschen zu sehr säkular gesagt und gedacht, erreichen. Und es führt mich auch Und es führt mich auch zu der, Das führt mich auch zu der Frage, wie...
Jetzt, Schobes hat immer Probleme mit dem Mikrofon, jetzt ist es aber wieder ausgeschaltet.
Hören Sie mich?
Ja. Ne? Ja.
Und das führt mich so zu der Frage, also Gerechtigkeit für Abraham, Isaak, ich sage auch mal, für Gott zu erreichen, aber das ist ein bisschen zu säkular, also zu Kant etc. Aber wie führt mich zu der Frage, wie kann man eigentlich auch Gerechtigkeit für Israel und Gaza erreichen? Ich glaube, das können wir jetzt gar nicht vertiefen und besprechen, aber das hängt für mich auch ein Stück zusammen.
Natürlich hängt es zusammen. Das, und zeigt natürlich, wie enorm schwierig es ist. Ja, wir wollten ja da auch noch ein paar Minuten drüber sprechen, für die noch Lust haben, dabei zu bleiben. Herr Schobes, noch ein Versuch, sich zu melden? Oder ist es zu kompliziert mit dem Mikrofon? Scheint nicht kooperativ zu sein, das Mikrofon, leider. Ja, ich denke, wir haben also wirklich sehr spannende Texte über die Akedah gesehen und einerseits eine Menge gelernt und auch gesehen, wie viel man darüber noch nachdenken und weiter darüber auch natürlich lesen, forschen kann, aber zumindest, glaube ich, einige weitere Denkanstöße dafür. Gut, so viel also zu diesem Thema.